Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wir müssen noch eine Folge alkoholfrei machen.
Ist das schön, wenn es vorbei ist.
Ist doch kein Geheimnis, dass wir die an einem Tag produzieren, damit wir es dann hinter uns haben. Nein, aber bisher ist es ja ganz gut gegangen.
Mal gucken,
wie die zweite Ausgabe dann so wird. Wir können noch mal ganz kurz die Spielregeln ansprechen. Normalerweise trinken wir hier Wein, jetzt also alkoholfreie Alternativen, weil ich, Felix Botmann, im Januar keinen Alkohol trinke. Wir schenken uns den einen in schwarzen Gläsern gegenseitig. Und derjenige, der verkosten muss, weiß also überhaupt nicht, was es ist. Und derjenige, der es einschenkt, erzählt zwischendurch ein kleines Anekdötchen, damit es nicht so langweilig wird, während man darauf wartet, dass der andere verkostet hat. Und wer anfängt, legt der Würfel fest.
Oh, jetzt fängt der schon eine 5 an. Und eine 5. Pass mal auf, 1 oder so. Nee, eine 4. Kurz darunter. Wir lassen das mit dem Würfel einfach bleiben und du fängst immer an.
Genau. Ich nehme mal die
Würfel. Ja, schönen Dank.
So, heute gibt es eine richtig andere Geschichte. Kein Wein, kein entalkoholisierten Wein, sondern es gibt eine Grapefruit-Soda aus Neuseeland. Grapefruit Nature and Brewing, that's it, von der Soda Brewery. Mehr dazu nachher. So, Sascha, zum Wohl. Für mich steht ja, wenn du so willst, der Jahreswechsel, zumindest was das Weinjahr angeht, noch bevor. Dadurch, dass ich den Januar keinen Alkohol trinke, kann ich mir noch gute Vorsätze fürs neue Jahr in Sachen Wein nehmen. Das geht ja erst noch los und ich habe einen, der hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe im Jahr 2011 mit der Familie in Gibraltar gelebt. Wir wollten immer mal im Ausland leben und arbeiten und ich habe 2008, bin ich ein halbes Jahr nach London gependelt und waren dann da schon auf Wohnungssuche, weil ich sollte da irgendwie dauerhaft dann sein, weil pendeln ist ja auch kein Zustand nach London. Aber ich habe für ein amerikanisches Großunternehmen gearbeitet und die restrukturieren sich ja sowieso alle Nase lang. Und mitten in die Wohnungssuche kam dann doch wieder eine neue Reorg und dann musste ich nur noch einen Tag die Woche in London sein und ich konnte dann wieder den Rest der Zeit in Hamburg sein. Und dann haben wir gesagt, gut, dann jetzt nicht. Dann kam auch erstmal unsere Tochter auf die Welt und dann dachten wir, bevor die zu alt wird und das mit dem Verpflanzen
schwieriger wird,
greifen wir die Gelegenheit und ich hatte die Möglichkeit, 2011 nach Gibraltar zu gehen, um da Marketing für so eine Online-Poker-Bude zu machen. Das war aber jobtechnisch suboptimal, weswegen wir nur ein Jahr da waren. Das war ursprünglich mal auf 3 Jahre angelegt, aber wir sind dann das Jahr 2011 nur da geblieben. Und Gibraltar hat eine unglaubliche Lebensqualität zu bieten. Es ist die Mischung aus englischer Zuverlässigkeit, die den Deutschen gar nicht so unähnlich sind, und spanischer Lebensfreude. Ja. Und es ist ein unglaublich sicheres Land. Es ist ein wahnsinnig kinderfreundliches Land. Es ist auch ein sehr kinderreiches Land.
Echt?
Tolle Infrastruktur für Kinder. Tempo 50 im ganzen Land. Ein Land, in dem die Menschen den Führerschein machen, ohne jeden vierten Gang zu schalten.
Wirklich im ganzen Land?
Ja. Und
oh, krass.
Es ist nur 7 Quadratkilometer groß. Ja, okay. Du kannst es auch, mehr als die Hälfte ist der Felsen. Also du kannst es auch zu Fuß erkunden. In 2 Tagen hast du wirklich jeden Flecken einmal gesehen. Und da die Spanier und die Gibraltarer sich ja immer nur noch behaken, können die eben leider nicht auf den spanischen Autobahnen üben. Das heißt, sie machen ihren Führerschein und sind nicht schneller als 50 gefahren. Und sehr hohe Lebensqualität, aber der Freizeitwert ist natürlich eingeschränkt in so einem kleinen Land und deswegen fährst du eigentlich jedes Wochenende rüber nach Spanien. Insbesondere, weil Gibraltar hat eines nicht, Gibraltar hat keinen wirklich schönen Strand. Also sie haben einen eigentlich ganz schönen Strand, aber der ist genau am Ende der Landebahn des Flughafens und wenn der Wind dann falsch steht und die Jets starten, dann blasen sie dich mit Gummitieren, Kind und Kegel und Handtüchern ins Meer. Ja, musst du immer schnell beiseite gehen, wenn die starten. Gerade mit einer anderthalbjährigen ist das ja nicht so optimal. Also fährst du raus, gerade wenn du an den Strand willst. Und auch zum Einkaufen für so ein paar frische Sachen und so weiter ist Spanien dann natürlich ganz toll. Und wenn du rausfährst aus Gibraltar, dann kommst du nach La Linea de la Concepción. Und das war 2011 tatsächlich die ärmste Kleinstadt oder so eine mittelgroße Stadt, die ärmste Stadt Europas. Die hatten damals eine Arbeitslosenquote von 50%, obwohl 8000 Leute jeden Tag rübergehen nach Gibraltar zum Arbeiten. Wenn die nicht da wären, dann wären es 75% gewesen. Die Stadt war bei ihren städtischen Angestellten mit 2 Monatslöhnen im Rückstand. Das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen. Ja? Dass ein öffentlicher Arbeitgeber sagt, sorry, kein Geld da. ab und zu haben die Müllarbeiter dann immer mal so eine brennende Reifenbarrikade an der Grenze irgendwie aufgebaut und die Grenze zum Erliegen gebracht, weil das war das größte Druckmittel, was sie hatten. Dann gab es schon wieder ein bisschen Geld. Und wenn du da in den Supermarkt gegangen bist, das ist Mercadona, das ist die große spanische Supermarktkette, dann hattest du auf 6 Regalmetern in der Weinabteilung Wein zwischen 99 Cent und 1,99. Und für 99 Cent gab es 1,5 Liter Rotwein in der Plastikflasche. Und ich bin da ja runtergegangen und dachte, ne, wir Deutschen, wir sind immer so schlimm und mit unseren Discountern. Das ist Quatsch, das ist fast überall auf der Welt. Ja. So, wenn man Reisen bildet und Reisen befreit einen leider auch von Vorurteilen. Und ne, 6 Regalmeter. Und natürlich gibt es in anderen Städten andere Mercadonas, aber es ist trotzdem so ein Basissortiment, was überall gleich ist. Und die haben auch eine tolle Frischfischabteilung da, also wie wir sie uns träumen würden. Ja. Ne? Aber Wein halt total schrecklich. Und ein Freund von mir hat mich das auch alles probieren lassen. Also meine einzige Bedingung war keine Plastikflaschen. Der hat das einmal komplett durchgekauft und dann mich das mal blind probieren lassen. Da war etliches dabei, was man trinken kann.
Ja, wie, was wir gesagt haben, es geht halt eigentlich fast alles. Ja.
Und Weißwein endete in dem Mercadona bei 3,29. Das war der teuerste. Blanc Pescador, das ist so eine Methode, traditionell Prosecco-ähnliche Geschichte mit so einem leicht mussierender Wein. Kann man sogar gut trinken. Wenn wir in Urlaub fahren, beginnt der Urlaub eigentlich, also in Spanien immer erst, wenn wir so ein eiskaltes Glas Blanc Pescador auf der Terrasse getrunken haben. Die Flasche wird nie leer, so gut ist es dann nicht. Aber so ein Gläschen ist so Ritual. Und Rot endete irgendwie so bei so einem, weiß ich nicht, El Coto Imas oder Marques de Riscal Roven für 5,29. Dann war Schluss. Und wenn du ein Dorf weitergefahren bist, dann bist du in Soto Grande. Und Soto Grande ist das reichste Dorf Europas.
Echt so nah beieinander.
7 Golfplätze, darunter Art 1 Valderrama. Auf 9 von 10 Listen schönster Golfplätze der Welt ist Valderrama auf Platz 1. Erster Platz, auf dem der Ryder Cup im Kontinentaleuropa ausgetragen wurde, bla bla bla. 370 Euro Greenfee die Runde. Dann nur eben dann noch Club de Golf Soto Grande, zählt immer noch zu den 10 schönsten in Europa. 4 Polofelder auf 7000 Einwohner, 2 Poloclubs und Villen, die bis 25 Millionen Euro hochgehen. Das irgendwo in der Pampa an der Costa del Sol. Und wenn du da in den Supermarkt gehst,
sieht's anders aus.
Kannst du Vega Sicilia Unico kaufen, und zwar mehrere Jahrgänge. Du kannst 5 Jahre gereiften DOP-Schinken für 700 Euro das Bein kaufen, ja, so Biota-Schinken und Kaviar, das komplette Programm.
Ich muss kurz mal einhaken, jetzt bin ich sehr gespannt, wo das hingeht.
Interessant ist, 30 Regalmeter Wein, weiß, endet bei 12 Euro.
Echt?
Muga White. Sehr solider Rioja. Ja, klar, ja. Kann man gut trinken, aber nichts Besonderes. 2011 war das. Weiß endete. Wenn du dann zu den Spezialitäten gegangen bist, gab es noch 1 oder 2 Weiße aus dem Burgund. Ja. Endeten aber auch bei 80. Und dann Vega Sicilia. Ja. Dom Perignon Rosé für 450 oder so. Da habe ich gelernt, Etikettentrinker trinken Rot und Champagner. Mit Weiß tun sich Etikettentrinker wirklich schwer. Wenn du noch ein Stück weiter gefahren bist nach Marbella, kommst du zu El Corte Inglés, dem Warenhaus. Deren Marbella-Ausgabe ist so ein bisschen wie das KDW. Da kannst du Petrus kaufen, Clos de Menil. Oh. Aber Weiß, Spanien endet bei Muga. Und Burgund so ein bisschen was. Okay. Ganz interessant. Ich bin seitdem jedes Jahr in Ferien hingefahren. Mindestens einmal. Wir lieben das da unten. Wir sind immer an der Costa del Sol. Und das war sehr interessant zu beobachten, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Ja? Denn als erstes kam Viñas del Vero, hatten wir hier, glaube ich, schon auf Folge 3. Ne? Also so diese erste so, Weißwein-Revolution zum Montano. Ja. Der kostet da unten 20 Euro, der kostet hier nur 15. Damit war dann schon mal so ein bisschen das Eis gebrochen. Und dann kamen so langsam diese galizischen Weine rein. Denn als ich zurückkam, dachte ich, spanischer Weißwein endet bei 12 Euro. Mhm. Klar, es gibt Igel Gran Reserva für 700 und es gibt Viña Tondonia Blanco für 170 oder sowas. Also ein, zwei Icons gibt es ja immer, aber ansonsten. Ich stellte dann nur fest, nee, die exportieren das alles komplett. Und größter Exportmarkt ist Deutschland. Aber das sind immer noch so geringe Mengen, dass du auch hier nicht unbedingt ständig drüber stolperst.
Genau.
Und mit jedem Jahr, dass ich jetzt wiedergekommen bin, wurde das besser. Also erst kamen diese Somontano-Geschichten und dann kamen die galizischen Sachen. Dann hatte der erste Weinladen ein Galizien-Regal. Dann hat die Wein aufgemacht in Marbella, ein unglaublicher Weinladen mit einem fantastischen Sortiment an Weißweinen aus Galizien und gereiften Cava. Gereiften Cava kriegst du in Spanien sonst auch nicht. Ich habe dann hinterher gelernt, der hat 2 LKW voll Wein zum Start gekauft in Deutschland. Der deutschen Importeuren ihr Zeug abgekauft, was sie noch nicht verkauft haben, hat das wieder reimportiert. Das
ist geil.
Ein fantastisches Dokument. Seitdem gehört zu jedem Wein, zu jedem Urlaub da unten auch ein Besuch in dem Laden und ein paar interessante Flaschen mitnehmen. Und jetzt, letztes Jahr war es tatsächlich so, jedes Weingeschäft, auch das kleinste, hat so ein Galizien-Regal. Sie sind wahnsinnig stolz darauf, dass Galizien in der Welt irgendwie so als Weißwein-Destination total gut ankommt. Sogar im Supermarkt in Soto Grande geht das jetzt irgendwie, hast du, weiß ich nicht, 10 Regalmeter Rías Baixas oder sowas. Ja. Und mein Vorsatz zum neuen Jahr ist, ich muss endlich, ich habe mir das die letzten zwei Jahre auch vorgenommen und nicht getan, ich muss endlich mich wirklich nochmal sehr intensiv mit diesen galizischen Weißweinen beschäftigen, weil es ist, glaube ich, das letzte Jahr, in dem man das hier in Deutschland in der Art machen kann. Warum? Weil ich habe, wenn du dich so mal an Deutschland erinnerst und an den Boom, den wir so hatten.
Ach, das wird zu teuer.
Nein, nicht nur das, sondern es bleibt dann auch im Land. Es kommt nicht mehr her. Weißt du, wenn du, Freunde von mir an der Mosel haben mir erzählt, wenn du eine 15 Euro fruchtsüße Spätlese auf der Preisliste eines Top-Mosel-Weinguts hast, 15 Euro inklusive Mehrwertsteuer, 12,50 netto, dann geht die an den Händler für 8,75. Mhm. Der amerikanische Importeur kriegt sie für 4 bis 5 max. Jetzt hat die Hälfte von dem, was der Händler kriegt. Das heißt, dieser Export ist schon mit Einschnitten verbunden. Natürlich, der Händler muss palettenweise kaufen, damit er den Preis kriegt. Der Importeur kauft containerweise.
Ja, schon klar.
Aber trotzdem ist das sehr viel Geld. Und was da jetzt passiert ist, es fließt enorm viel Geld nach Galizien, weil die Weine eben nicht mehr alle in den Export gehen, sondern schon mal in den regulären Handel.
Ja.
Und es gibt deswegen auch immer mehr Erzeuger in Galizien, die merken, es lohnt sich Qualität zu machen.
Genau, lohnt sich
zu arbeiten. Und dann kommen nämlich die, die nie exportiert haben, die dann nach oben kommen. Ist ja mal so jemand wie Achim von Oettinger im Rheingau oder sowas. Ja? Vor 10 Jahren musste man das nicht kennen. Achim hört uns hoffentlich nicht, oder wenn, dann verzeiht er es mir. Aber ja, das musste man nicht kennen. Heute ist das Top-Notch Rheingau-GG. Ja, ja. Aber weißt du, wie viele davon in Export gehen? Das kannst du knicken. Wenn du in New York sitzt und du möchtest den Überblick über den Rheingau behalten, dann musst du mittlerweile hinfahren.
Ja,
oder du musst auch
schon,
an die Mosel fahren oder sowas. Ne? Früher konntest du dir das, hast du das bequem an die Auszüge geliefert bekommen. Und genau dieser Kipper, der wird im Zweifelsfall jetzt oder allerspätestens nächstes Jahr in Galizien stattfinden. Deswegen muss ich mich da dringend drum kümmern. Also wenn wir hier jetzt Händler haben, die zuhören, die galizische Weine im Programm haben, ihr könnt euch ja mal melden. Was habe ich dir denn da jetzt eingeschenkt?
Ein alkoholfreien Zieler?
Interessant. Nee. Interessant, dass du darauf kommst.
Das hätte ich jetzt, also ich finde es auch hier ist es wieder, es ist mir ein bisschen süß.
Ja.
Aber Glas ist wieder leer, es ist lecker. Also es ist wirklich, aber ich weiß nicht, was es ist. Es ist diesmal kein Wein.
Ja.
Sondern, aber ich hätte jetzt an sowas gedacht, ja. Aber dann irgendwas.
Es ist.
Was Mostiges ist es.
Was Mostiges meinst du? Das ist lustig, ich habe es aus einem anderen Grund genommen. Es ist was, ich finde es nämlich, dass es was Hefiges hat.
Oh, das stimmt, wenn du.
Es ist was Hefiges.
Und du reinriechst, jetzt so ein bisschen was Hefiges, stimmt.
Es ist eine gebraute Limonade.
Eine gebraute Limonade?
Eine gebraute Limonade aus Neuseeland, aus Grapefruit.
Aus Grapefruit?
Ja, das
jetzt
ist.
Jetzt bin ich aber wirklich irritiert.
Ich habe es dir tatsächlich eingeschenkt, weil diese Brauhefenote, ist auch ist nur teilfiltriert, deswegen muss man sie aufschütteln. Diese Brauhefenote halt, finde ich, für eine unglaubliche Stoffigkeit sorgt.
Ja.
Die machen das im Prinzip deswegen, weil sie weniger Zucker brauchen. Das heißt, da wo sonst mit Hopfen fermentiert wird, und jetzt mit 5% Grapefruitsaft und ich glaube auch noch ein bisschen Grapefruitaroma fermentiert. Warum es alkoholfrei ist, wenn es eigentlich erstmal wie ein Bier gebraut wird, ist mir nicht so ganz klar. Es ist eine Ablaufzeichnung auf der Flasche. Sascha wird die fotografieren. Das Ding hat auch keinen richtigen Namen. Es heißt halt Grapefruit and Nature and Brewing. And that's it, Soda Brewery. Kommt aus Neuseeland und ist so ein typisches Beispiel. Ist in Berlin mittlerweile auch ganz gut, so in so ein paar Hipsterläden zu kriegen. In Mitte und Co. steht das durchaus so in den Delis. Und ich fand das sehr lecker. Und das Witzige ist, meine Tochter liebt das so sehr, dass sie mir nichts abgibt, wenn sie sich nicht verschafft.
Obwohl aber, das aber es hat 19,5 Gramm Alkohol, 17,5 Gramm Zucker.
Ja. Das ist die Hälfte einer normalen
Limo. Yeah.
Genau, das ist das Thema. Sie sagen, wir lieben Limo und wir lieben, und Zucker gehört in die Limo, aber es muss ja nicht ganz so viel sein und deswegen machen wir es so. 17,5 ist, also gemessen an der Coca-Cola, ist das nix.
Trotzdem komme ich nicht richtig auf Grapefruit.
Ja, es hat sogar so einen leicht pinken, aber ich glaube, das ist eher so dieses
Brauwasser-Farben,
was es so ist. Die Idee, die Geschichte dahinter ist, die Großen sind ja immer böse. Sobald ein Unternehmen groß wird, ist es böse.
Das ist
böse, böse, böse. Und bei den Craft-Bier-Brauereien ist das ja perfektioniert worden. Alle großen Brauer, Plörre, böse.
Und wenn sie was machen, dann machen sie so da ein Label, damit es nicht
Plörre,
so...
Plörre, böse. Und meine Frau ist aktiv für den bösesten der Plörre, bösen, bösen, bösen. Nämlich für Heineken. Das ist ihr Kunde. Sie macht Media. Sie macht die Media für Heineken. Und ist deswegen auch einmal die Woche vor Ort. Die sitzen hier in Berlin. Also Heineken Deutschland. Und Tatsache ist, Heineken hat erstens sehr viele, also klar, Heineken macht Bulmers Cider, ja. Desperados, das Bier und Heineken, das sind die großen Marken. Und Heineken macht eine Vielzahl von Nebenprojekten, die betriebswirtschaftlich, wenn du die Zeit auch mit Heineken verbringen könntest, keinen Sinn machen. Aber wenn du da mal bist, ich habe die neulich mal besucht, diese Menschen lieben Getränke genauso wie alle, die lieben Getränke. Und das hier ist zum Beispiel, diese Soda Brewery haben sie nicht gekauft, sondern es ist ein reiner Distributionsdeal. Deswegen kannst du das überhaupt in Deutschland kaufen. Übrigens, klar, die CO2-Bilanz ist verheerend und man sollte das jetzt nicht jeden Tag trinken. Ja, ja. Ja? Aber die Lösung des Klimaproblems ist es nicht, den Welthandel komplett einzustellen. Nee, ab und zu mal was zu... Ne, bildet ja auch. Aber das Zeug, das distribuieren die nur.
Weil sie es geil finden.
Weil sie es, ja, weil ich meine, also ehrlich, die Marge wird nicht so groß sein, wie wenn du noch eine Kiste Heineken irgendwo verklopst. Also deswegen muss man mal sagen, die haben also auch total irre Sachen im Programm und das hier finde ich auch recht spannend. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Es kostet nicht die Welt.
Ja, das ist eine kleine Flasche. 3 Euro, 4 Euro oder
sowas. Nee, weniger. Für 3 Euro kriegst du das schon in den Hipsterläden. Oh. Also ich glaube, die kosten 1 Euro oder sowas, wenn du sie so kaufst. Aber wie gesagt, das war mein zweiter alkoholfreier Leckerli.
Letzte alkoholfreie Alternative im Januar und danach geht es wieder weiter mit richtigen Weinen. Jetzt trinken wir nochmal zum Abschluss einen Sekt Baron de Chanteclerc, dry, alkoholfrei. Mal gucken, wie der ankommt. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf baldigen Genuss.
Das riecht aber nach Tomatensaft.
Ja, also was ich dir einschenken wollte, war ein schöner Tomatensaft als Alternative. Wir lassen uns überraschen. Das ist lustig, tatsächlich die Nase total abgefahren. Ja, total abgefahren. Wir haben viele lustige Kommentare, viele schöne Kommentare von euch, da freuen wir uns sehr drüber. Hatten aber auch einen Kommentar von Sascha, der uns gefragt hat, ob wir Schuldgefühle haben, wenn wir uns teure Weine einschenken, also einer von uns beiden einen teuren Wein ausschenkt und der andere normalen Wein. Ob der normalen Wein hat, dann Schuldgefühle hat.
Das war The Judge, 300 Euro versus
was war das,
der geschenkte 20 Euro Wein von Marov.
Und die Frage ist, er hat doch noch was anderes einfach, kommen wir noch drauf. Die Frage ist natürlich berechtigt, aber eigentlich ist sie Quatsch, glaube ich. Weil man muss da keine Schuldgefühle haben. Also ich würde den Wein ja nicht aufmachen oder nicht mitbringen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich würde ihn gerne mit Felix trinken oder mit den Freunden, die ich habe.
Also aber du kommst jetzt aus der Sicht
das stimmt.
Des großzügigen Menschen. Also deswegen findest du das Quatsch. Aber das ist ja das,
ja, ja,
was
das Großzügige ja, ja, ausmacht. Ja, ja. Ja.
Dass jemand, der sagt, so denke ich doch gar nicht, sagt, das ist ja Quatsch. Aber ich glaube, 99% der Leute würden genau so denken. Oder
meinst du?
Ich kann die Frage sehr verstehen.
Die Frage konnte ich auch verstehen, aber ich will halt darauf aus, dass man sich da keinen Kopf machen sollte, dass es dann schon Quatsch ist.
Also, ja, dass man, ich finde das Wort Quatsch auch überhaupt nicht schlimm.
Ja, genau. Also dass es schon Quatsch ist, dass man das nicht machen muss. Und das geht nie darum, sagen...
an Sascha, ne? Das ist nicht beleidigend gemeint mit Quatsch.
Nee,
das ist
genau. Tatsächlich so. Ja, genau, um Gottes Willen. Aber das ist, man darf sich doch mal nicht so viel Kopf machen. Also ich mache das doch gerne mit so einem Wein. Und das sollte euch allen auch so gehen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Wein, den mit jemandem trinken wollt, dann ist es doch wurscht, wie teuer der ist. Und ich finde auch nicht schlimm, dass der andere dann einen anderen Wein hat. Das ist auch völlig egal. Das macht es nicht besser oder nicht schlechter, den Wein. Also,
aber ich glaube, ich kenne Leute, die wären sehr beschämt.
Meinst du,
in der Situation, wir hatten jetzt ja so, glaube ich, ich war auch noch Erster. Ich komme mit meinem 20-Euro-Wein um die Ecke. Ja, ja. Obendrein noch ein geschenktes Winzers war. Und von den Weinen, die er mir geschenkt hat, der einfachste. Also, so, und du machst einen selbstgekauften 279-Euro-Wein auf oder sowas. Mich beschämt das nicht. Aus
vielerlei Gründen.
Aus vielerlei Gründen, genau. Weil wir ja auch privat gelegentlich Weine trinken, die dann vielleicht auch nicht in der... Wir haben neulich einen getrunken, ich glaube, das habe ich auch in der Antwort an Sascha geschrieben, der kostet 750 Euro. Ja. Ne? Genau. Der kam nur von mir. Den habe ich auch nicht bezahlt. aber wollen wir darauf nicht so sehr abheben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die beschämt sind, wenn sie dann sagen, oh Gott, und ich komme dann mit mal 20 Euro und dann kommt er da um die Ecke mit seinem...
Aber weißt du, was an so einer Situation dann wichtig ist? In so einer Situation ist es wichtig, dass der Wein, den der andere mitgebracht hat... Also, da ging es ja auch mal, wenn du irgendwo hinkommst und Wein mitbringst. Ja?
Das war die zweite Frage.
Genau, aber das ist das Gleiche. Es ist immer die Frage, mit welcher Intention du diesen Wein mitbringst. Wenn du natürlich finde ich es unangenehm, wenn jemand zu mir kommt oder auch mit mir einen Wein einschenkt, den er einfach nur so irgendwo schnell gekauft hat, damit er einen Wein gekauft hat. Ja? Also er rennt in den Supermarkt und kauft für 2,99 den Wein aus der Dings und stellt mir hin, weil er einfach nur schnell was holen wollte. Mhm. Das finde ich blöd. Ja?
Wenn er weiß, dass du auch was mitbringst, was im Zweifelsfall...
Also was anständig,
handselektiert.
Ja, was anständiges mitbringe. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, ist, wenn jemand mir einen Wein hinstellt, den er mag.
Ja.
Also wenn er ihn mag, wenn er den für 3,99 mag, gut, also für 6 Euro aus dem Weinhandel, ja? Wenn er den mag, dann ist es doch in Ordnung. Ja. Dann ist es ein Wein, den er mag. Und wenn er mir den hinstellt, kann ich das sehr gut verstehen. Und dann braucht man auch keine Schuldgefühle haben. Dann ist es, sich nicht doof fühlen, weil dann ist es ja wurscht. Ich mache den Wein ja auch auf, weil ich ihn mag oder mal getrunken haben möchte. Mhm. Ja? Und dann jemand anders daran teilhaben lassen will.
Und der zweite Teil bezog sich aber auch darauf, du kommst irgendwo hin und bringst einen Wein mit. Ab wann wird es denn protzig?
Ich finde, es wird gar nicht protzig. Das ist ein Problem, was ich tatsächlich...
Du kennst das.
Ja, ich kenne das. Genau. Und ich kriege da auch ab und zu mal auf die Nase. Felix hat mal schön gesagt, Sascha... Bei einer Weinprobe war das, sagst du, bei mir bringst du nächstes Mal keinen Wein mit, ich lasse mir meine Probe nicht kaputt machen.
Ja.
Ja? Hat er natürlich nicht Unrecht sozusagen, wenn Felix eine Probe organisiert und da eine Idee hat mit und ich bringe irgendwas mit, was die Sache
sprengt.
Over the top, ja, und wo sicher ist, dass es die sprengt. Das ist natürlich blöd. Das ist was, da habe ich eine gesehen, dann setzt ein Lernprozess ein, kann man weglassen. Mhm. War aber auch da nicht so gemeint. Ja, also es ist nie so, dass ich denke, ich müsste jetzt damit protzen oder eine Probe sprengen oder sowas, sondern es ist die Idee, die ich dann habe. Mhm. Und die Idee ist mir dann ja auch, ich gucke ja dann auch tatsächlich eigentlich seltener auf den Weinpreis und hole was raus, sondern auf die Flasche und denke, das wäre jetzt aber geil. Mhm. Ja? Mhm. Und nehme es dann einfach mit. Deswegen glaube ich auch da, dass es, also mit dem protzig ist es vielleicht dann, wenn du eh protzt.
Dann also ich hab auf diesen Kommentar ja schriftlich geantwortet sozusagen, weil ich alle Kommentare beantworte, die eingehen, aber ich finde es gut, dass du den nochmal aufgegriffen hast, deswegen hatte ich ihn dir ja auch nochmal weitergeleitet. Mhm. Ich hatte ihm geschrieben, wenn ich irgendwo bin, eingeladen bin, ich weiß nicht, wer da ist, ich bringe einen Wein mit, ich bringe nichts mit, was mehr als 30 Euro kostet, es sei denn, ich kann vorher den Rahmen abfragen. Also ich kann den Gastgeber anrufen und sagen, wer kommt denn da so, machen die sich was aus Wein? Ich finde es im Übrigen auch wahnsinnig schade, Menschen, die sich daraus überhaupt nichts machen, Weine einzuschenken, die mehr als 30 stimmt. Euro kosten. Also es geht das nicht darum, dass ich ihnen das nicht gönne, sondern ich gebe mir dann eine Mühe, denen das mitzubringen, was am allerbesten schmeckt. Ich habe hier neulich Gäste gehabt, die hatten durch die Bank weg keinen Weinfäbel. Mhm. Und ich habe tatsächlich, wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen, ich nichts für die hatte, habe ich tatsächlich ein Vino Nobile di Montepulciano gekauft.
Das mache ich auch zum Teil.
Aber für 20 Euro, was in der Liga wirklich... Ne? Und auch zwei Flaschen und dann hatte ich noch was aus den eigenen Beständen, was man noch hätte aufmachen können. Es wurde dann gar nicht so viel Rotwein getrunken. Und es wird so nebenbei getrunken und die sagen alle, ach, das ist aber ein leckerer Wein. Ja. Und das reicht vollkommen. Da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, haha, ich gebe jetzt nur 8 Euro aus und kaufe eine Primitivo oder so, sondern ich gebe mir dann schon Mühe. Und wenn ich irgendwo eingeladen bin zu einer Party, ich irgendwo eingeladen bin zu einem Essen und jemand würde zum Beispiel sagen, hast du Lust, einen Wein mitzubringen? Ich kenne mich nicht aus. Dann würde ich immer fragen, was für ein Rahmen ist denn das? Wer sind denn die Leute? Und so. Weil wenn ich dann da irgendwie mit so einer 100-Euro-Magnum ankomme oder sowas, ja, das ist total...
Klar, oder du lässt es halt weg. Also wenn du dann der Meinung bist, du willst dann unbedingt an diesem Tag gerne diese Flasche Wein trinken, dann kannst du sie ja mitbringen. Die Leute haben ja im Zweifelsfall tatsächlich keine Ahnung. Mhm. Und wenn du dann nicht sagst, was die Flasche kostet, ist es auch wurscht. Dann hast du dir einen schönen Abend gemacht mit einem leckeren Tropfen.
Ja. Aber mir wollen sie natürlich immer wissen, was es ist.
Ja, gut, das wollen sie.
Ich werde häufiger gefragt.
Wollen sie halt meistens, aber man kann es dann auch weglassen. Oder, also runterspielen ist auch blöd, weil wenn da niemand guckt und dann war es doch da, also ist noch blöder.
Ja.
Aber dann lässt man es weg. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Also ich würde dann auch schon sagen, zu normalen Runden nehme ich auch anderen Wein mit. Ja, aber die Frage zielt ja für mich auch so ein bisschen darauf an, wenn du mit Leuten Wein trinkst, also mit wirklich zum Weintreffen, zum Weintrinken triffst, dann gehe ich ja eh davon aus, dass jeder was mitbringt, was er gerne mag oder was er gut findet oder mal anderen zeigen möchte. Ja? Und dann ist das Budget bei jedem halt anders. Und dann bringt, ich finde immer, Kinder, seid doch froh, wenn euch jemand kostenfrei einen wirklich geilen Wein einschenkt, den ihr sonst nicht trinkt.
Ja.
Ja? Also es gibt 1000 Proben, die du teuer bezahlen musst, wo mal ein guter Wein ausgeschenkt wird. Mhm. Und wenn dann jemand hast, der dir einen schönen Wein mitbringt, dann ist es doch gut.
Ja, ja.
Dann fein. Und wenn der dann noch sagt, okay, dann will ich nichts für haben, dann hat das ja auch nichts mit Protzigkeit zu tun, finde ich, sondern mit der Lust am Teilen. Also im besten Fall tatsächlich.
Im besten Fall. Das ja. stimmt.
Und nicht bei allen, das gibt es auch
anders. Bei uns im Podcast geht es natürlich dann auch obendrein noch um die Geschichten.
Ja.
Die Geschichte dieses alkoholfreien Getränks, das du mir da eingeschenkt hast.
Erschließt sich dir nicht ganz?
Nee, also das Glas ist nicht leer. Der Duft fing als Tomatensaft an, ging dann immer mehr ins Güllige. Das stinkt schon fies, das stinkt schon wirklich wie die Kuh ganz hinten. Und es schmeckt nach wenig.
Das stimmt.
Was diesen Geruch dann übertünchen könnte, weswegen es dann keinen Spaß macht, das zu trinken. Das ist so wie, du musst durch diese Nase durch erstmal, damit es an deinen Gaumen kommt, muss das erstmal an der Nase vorbei und du denkst, das ist schon keine Lust mehr, weil es keine Belohnung gibt nach hinten raus, wenn du das dann im Mund hast. Das finde ich ziemlich eklig.
Also es ist nicht so richtig lecker, das stimmt schon. Finde ich auch.
Nicht so richtig lecker, ja.
Die Idee war, was zu finden, was eine Alternative gibt zu einem Sprudel. Mhm. Ja? Und da kannst du entweder die Seccos, die sind alle sehr süß. Mhm. Das ist halt sozusagen wirklich sehr süß. Und du findest eigentlich nichts, was irgendwie trocken ist. Mhm. Ja, und das war was trocken ist. Es ist ein Sekt, ein Rosé-Sekt, würde ich sagen. Gar nicht so als Sekt, sondern kommt sogar noch irgendwo, nicht mal aus Deutschland, irgendwo anders her, hab ich jetzt vergessen. Und ist trocken ausgebaut, hat also nur ein bisschen Zucker. Und ich finde es aber auch nicht so richtig schön. Also es macht gar keinen Spaß.
Kannst du mal die Flasche
holen? Ja, hol ich.
Das würde mich wahnsinnig interessieren. Weil ich glaube, das Problem ist ja, wenn du den Sekt entalkoholisierst, in diesem Verfahren verliert er ja normalerweise seine Kohlensäure.
Die werden sie wohl zusetzen. Aber ich finde auch, dass du. Ich finde aber auch, dass du gar nicht so eine schöne Perlage hat. Also gar nicht.
Nee, das stimmt.
Das ist, da ist auch so nicht viel da. Ja?
Chanteclerc, Baron de Chanteclerc.
Ist auf jeden Fall eine schöne Flasche.
Ja, Cuvée Bonheur.
Und du siehst auch nicht, dass alkoholfrei ist, sondern das steht nur ganz klein oben drauf.
Alkoholfrei, ja, Tatsache. Ach du liebe Zeit, jetzt ist auf Französisch, okay. Aber hier steht schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Okay, Kohlensäure zugesetzt.
Aber es ist halt warm. Und das, da bleibe ich bei dem, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Tja, dann trinken wir lieber einen Saft.
Ja. Ja, das ist richtig. Aber danke für die Anregung.
Interessante Anregung.
Interessant.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich habe einen schönen Wein für dich.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.